Ja, solche Taufgottesdienste sind wirklich immer ein Highlight im Gemeindeleben. Nicht? Wir freuen uns immer ganz besonders auf diese Tage. Wir bereiten einiges dafür vor. Die Täuflinge sind ein bisschen angespannt, auch voller Vorfreude, oft schon länger im Vorhinein, oft wird danach noch gefeiert. Solche Tage sind einfach toll. Aber das war nicht immer so. Die erste christliche Taufe sah ganz anders aus. Den ersten Täuflingen war bewusst, dass sie mit ihrer Taufe ihr Leben aufs Spiel setzten. Denn als am Pfingsttag in Jerusalem viele Menschen getauft wurden, da war es gerade 50 Tage her, dass genau in dieser Stadt der, zu dem sie sich in der Taufe bekannten, brutal getötet worden war. Diejenigen, die das getan hatten, die religiösen Eliten und die politischen Machthaber, saßen immer noch im Regiment. Und hier sind Menschen, die sagen, wir gehören zu dem, den ihr getötet habt. Ich kann mir vorstellen, die ersten Täuflinge gingen in das Wasser mit Furcht und Zittern. Und doch taten sie es. Denn ihnen war klar, dass es sich lohnt, sich zu diesem Herrn zu bekennen. Koste es, was es wolle. Nun, Frank und Matthias, ihr müsst, glaube ich, nicht fürchten, dass ihr nach der Taufe heute in besonderer Weise verfolgt werdet. Und doch ist euch auch bewusst, dass der Glaube, den ihr in der Taufe zum Ausdruck bringt, dazu führen kann, vielleicht schon dazu geführt hat, dass ihr von anderen verspottet werdet, dass ihr einen gewissen Widerstand erfahrt. Unser heutiger Predigttext zeigt uns, dass das tatsächlich etwas ist, das wir als Christen erwarten sollten. Dass das Bekenntnis zu Christus dazu führen kann, dass wir leiden müssen. Aber vor allem zeigt uns unser Predigttext, dass es sich lohnt. Und so können wir nachher wirklich mit Freude die Taufe feiern. Schon vor zwei Wochen haben wir unsere Predigtserie durch das Buch des Propheten Daniel unterbrochen. Am Pfingsttag dachten wir, es passt, einen Pfingsttext zu predigen. Heute am Tauftag unterbrechen wir sie noch einmal. Ab nächster Woche werden wir dann bis zum Ende des Buchs Daniel Woche für Woche einfach ein Kapitel predigen. So Gott will, sollte ich sicherheitshalber sagen. Aber heute nochmal ein anderer Text. Und ähnlich wie vor zwei Wochen wollen wir heute auch noch einmal einen Text anschauen, der genau zu diesem Anlass passt und der doch zugleich ein bisschen schwierig zu verstehen ist und uns gleichzeitig doch viel zu lehren hat. Und so möchte ich uns unseren heutigen Predigttext lesen, der sich im 1. Petrusbrief findet, im 1. Petrus Kapitel 3, sind die Verse 18 bis 22. 1. Petrus 3, die Verse 18 bis 22. Hört, wenn ich aus Gottes heiligem und irrtumslosen Wort lese. Dort heißt es, denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte und es getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In ihm ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott harrte und Geduld hatte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi, welcher ist zur Rechten Gottes aufgefahren gen Himmel, und es sind ihm untertan die Engel und die Gewaltigen und die Mächte. Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein Wort. Dein Wort ist die Wahrheit und dein Wort spricht Wahrheit in unser Leben. Dein Wort ist mächtig und kräftig. Und es wird ausrichten, wozu du es gesandt hast. Herr, und wir wollen beten für uns, dass dein Wort in uns gute Frucht bringt. So tu du unsere Herzen auf, sodass wir Acht haben auf das, was du uns zu sagen hast. Stärke uns im Glauben, rüste uns zu einem Leben in der Nachfolge. Und so wollen wir dich bitten, dass du durch dein Wort sprichst. Hilf mir, nur das zu sagen, was du sagen möchtest, sodass wir deine Stimme hören. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Wir haben gerade schon gesehen bei der Lesung des Predigttextes, dass ähnlich wie schon bei der Predigt vor zwei Wochen aus Apostelgeschichte 19 auch hier ganz offensichtlich der Kontext bedeutend ist. Das ist auch der Grund, warum wir eigentlich immer nur fortlaufend durch biblische Bücher predigen, denn dann wissen wir, was davor stand und was dann folgt. Heute bei diesem Text kommt es so ein bisschen losgerissen und gerade das erste Wort denn verdeutlicht, okay, da gibt es einen Kontext, der irgendwie eine Bedeutung hat, damit wir das richtig verstehen können, was unser Text uns dann sagt. Das denn bezieht sich wirklich eigentlich auf alles, was Petrus im ersten Petrusbrief schon geschrieben hat, aber insbesondere wohl auf die Verse unmittelbar vor unserem Predigttext. Und einfach, um uns diesen Kontext zu geben, möchte ich uns diese Verse lesen. Ich lese die Verse 14 bis 17. Da heißt es, und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Gottesfurcht und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleugnen, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Und dann geht es weiter. Denn. Was wir hier also lesen, ist, dass die Christen damit rechnen müssen, zu leiden. Gleich zweimal kommt das in unserem Text vor. Gleich zu Beginn, in Vers 14, hatten wir es gerade gehört. Denn wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, und dann am Ende noch einmal, wenn es Gottes Wille ist, dann leidet. Das ist tatsächlich etwas, was ich am Anfang dieser Predigt betonen möchte. Wer Christus nachfolgen will, wer sich durch sein Leben und durch seine Worte zu Christus bekennt, muss damit rechnen, dass er dafür leiden wird. Das mag jetzt so klingen wie, an so einem Tauftag brauchen wir das wirklich. Ja, das brauchen wir wirklich. Denn viel zu oft wird Christen gesagt, wenn du dich zu Jesus bekennst, komm zu Jesus und alles wird gut. Aber das ist eben nicht, was die Bibel lehrt. Das ist nicht das, was Jesus gesagt hat. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, dass sie als Knechte nicht größer sind als er, ihr Herr. Und er hat gesagt, haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Der Apostel Paulus greift das später auf und schreibt im 2. Timotheusbrief in Kapitel 3, dass alle, die fromm leben wollen, in Christus Jesus Verfolgung leiden müssen. Mir ist wichtig, dass wir das klar verstehen. Das Leiden gehört dazu. Aber das Leiden hat nicht das letzte Wort. Und darum geht es in unserem Predigttext. Er will uns zeigen, dass es sich lohnt, um Christi willen zu leiden. Ihr Lieben, ich hoffe, uns ist das klar als Christen. Uns ist klar, dass das Leben in der Nachfolge Jesus nicht immer nur einfach und leicht sein wird. Unsere Täuflinge sollten das klar bedenken und ich weiß, ihr habt das bedacht. Wir haben darüber geredet. Jeder, der Christus nachfolgen will, muss bereit sein, dafür Widerstand in Kauf zu nehmen. Denn wenn wir Christus nachfolgen, wird die Welt das nicht gut finden. Für die, die in Petrus schreibt, war das ganz klar. Die haben viel Verfolgung erlebt. Das wird aus dem ganzen Brief deutlich. Die sind durch ihren Glauben zu Fremdlingen in der Welt geworden. So schreibt Petrus sie an als auserwählte Fremdlinge. Und er spricht dann von allerlei Anfechtungen und Widerstand und Leid, das sie ertragen müssen. Nun, bei uns hier in Deutschland ist es in gewisser Weise eine Sondersituation. Uns geht es als Christen ausgesprochen gut. Viele Christen in der ganzen Welt und in der ganzen Kirchengeschichte wurden um ihres Glaubens willen verfolgt und mussten viel erleiden. Wir müssen nicht viel erleiden und doch sollten wir damit rechnen, dass wenn wir uns zu Christus bekennen, auch wir Widerstand erleben. Denn das, was wir glauben und bekennen, ist in dieser Welt, auch in unserer Gesellschaft, nicht populär. Menschen zu sagen, dass wir Sünder sind, die einen Retter brauchen, das wollen Menschen nicht hören. Sie wollen hören, ihr seid toll, alles ist super. Menschen zu sagen, dass Jesus Christus der einzige Weg ist, wie wir gerettet werden können, das gilt in unserer Welt als engstirnig, als arrogant, als intolerant. Sich zur christlichen, zur biblischen Ethik zu bekennen, zu sagen, wie wir leben, spielt eine Rolle, weil der Gott, der uns Leben gegeben hat und der Herr unseres Lebens ist, hat uns etwas zu sagen darüber, wie wir leben sollen. Das ist in dieser Welt zunehmend unpopulär. Wenn wir die christliche Ethik lehren und danach leben, sind wir im Widerspruch zu dem, was heute schon in Kindergärten und Schulen gelehrt wird. Wir sind dann im Widerspruch zu dem, was mehr und mehr auch der Gesetzgeber als Norm definiert. Und von daher ist es sehr wahrscheinlich, dass wir in Zukunft als Christen noch mehr Widerstand erleben werden. Auch hier in unserem Land. Okay, das war das, was typischerweise in der Packungsbeilage kleingedruckt ist. Die Risiken und Nebenwirkungen. Ich möchte, dass wir das klar verstehen. Und dann ist es mir wichtig, dass wir verstehen, dass trotz allem es sich lohnt, Christus nachzufolgen. Hier und heute in unserem Land und selbst da, wo Christen bis auf den Tod verfolgt werden. Und das ist das, was Petrus uns in unserem Predigttext deutlich vor Augen führen will. Er gibt uns vier gute Gründe, warum es sich lohnt, trotz allem durchs Leid hindurchzugehen und Christus nachzufolgen. Und damit sind wir direkt beim ersten Punkt. Der erste Grund, warum es sich lohnt, für den Glauben zu leiden, ist, weil unser Herr Jesus Christus gelitten hat. Und er uns zeigt, dass das Leiden nicht das letzte Wort hat. Das sehen wir hier in Vers 18. Nicht? Da heißt es, denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten. Der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte. Und er ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Ja, wir folgen dem nach, der gelitten hat. Das lesen wir hier. Christus hat gelitten. Er ist brutal getötet worden. Aber wir lesen auch, dass der Tod, dass das Leiden nicht das letzte Wort hatte. Er ist nach dem Fleisch getötet worden, aber er ist dann nach dem Geist lebendig gemacht worden. Der Tod konnte Jesus Christus nicht halten. Er ist auferstanden. Er ist der lebendige Herr. Und so dürfen wir wissen, das Leid stand im Leben Jesu an einer Stelle und es war real, es war sehr real, aber es führte ihn hin an den Ort der Herrlichkeit. Und wenn Petrus jetzt den Christen sagt, ihr werdet leiden müssen, denn auch Christus hat einmal für euch gelitten und dann aber sagt, aber er ist auferstanden, dann dürfen wir wissen, so wie Jesus durchs Leid zur Herrlichkeit gegangen ist, so ist der Weg zur Herrlichkeit der Weg durchs Leid. Das ist ein guter Grund, den Weg zu gehen, denn er führt zu einem guten Ziel. Jesus hat das immer wieder betont. Jesus hat seinen Jüngern deutlich gemacht, lasst uns nach Jerusalem gehen. Nicht, um dem Leiden aus dem Weg zu gehen, sondern um direkt ins Leid zu gehen. Immer wieder hat er das angekündigt. Er hat gesagt, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden. Und nach 3 Tagen auferstehen. Jesus wusste, der Weg zur Herrlichkeit beim Vater im Himmel geht durch die Leiden hier auf Erden. Und als Nachfolger Jesu Christi dürfen wir wissen, wir folgen dem nach, der nicht nur ins Leid gegangen ist und deswegen sollten wir bereit sein zu leiden. Wir folgen dem nach, der durch das Leid zur Herrlichkeit gegangen ist und der auch uns dahin führen wird. Das ist ein guter Grund, den Weg zu gehen, auch wenn er manchmal schwer sein wird. Wir sehen aber, dass nicht nur das Vorbild Jesu Christi bedeutend ist, sondern auch sein Werk. Das ist tatsächlich notwendig, sonst ist sein Vorbild für uns zu nichts nütze. Jesus Christus hat für uns gelitten, sodass uns Christen das größere und ewige Leid erspart bleibt. das uns sonst erwarten würde. Ja, lass uns nochmal schauen auf Vers 18, wo wir eben auch lesen, nicht nur das, was Jesus als Vorbild für uns getan hat, sondern auch das, was er für uns getan hat. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte und es getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Wenn hier so die Rede davon ist, dass Jesus gelitten hat für die Sünden, dann ist klar, er hat nicht für seine eigenen gelitten. Jesus hatte keine Sünden. Er allein war vollkommen gerecht. Er hat immer so gelebt, wie wir alle hätten leben sollen. In allen Dingen Gott dem Vater gehorsam, voller Liebe. Nein, er hat gelitten für Sünden. Als der Gerechte für die Ungerechten. Als der Sündlose für Sünder. Und dazu ist er tatsächlich gekommen. Als Johannes der Täufer Jesus auf sich zukommen sah, sagt er, siehe das Lamm Gottes, das perfekte, reine Opferlamm. Das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Das ist das, was Jesus über sich selber gesagt hat. Nicht, dass er gekommen ist, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und so hat Jesus, der Gerechte, nachdem er das gerechte Leben gelebt hat, das wir hätten leben sollen, all unsere Ungerechtigkeit auf sich genommen. Er ist den Weg ans Kreuz gegangen, er hat gelitten und ist gestorben, damit wir nicht so leiden und sterben müssen. Ist dir das klar? Jesus wurde von seinen Freunden verraten. Er wurde ausgepeitscht. Er wurde verspottet. Er wurde mit Nägeln an ein Kreuz geschlagen, sodass er letztendlich erstickte, einen grausamen Tod sterben musste. Aber das war nicht das Schlimmste. Das war nicht das größte Leid. Das war physisches Leid. Das wirklich schlimmste Leid, das Jesus erlitt, war das, was am Kreuz geschah, als die Sünde der Welt auf ihn geworfen wurde. Deswegen ruft Jesus am Kreuz nicht, aua, wie tut das weh. Er schreit, Eloi, Eloi, lama sabachthani, was heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Deswegen wird es dort am Kreuz finster als Ausdruck der Abwendung von Gottes Angesicht, von seiner Liebe. Wir sagen oft am Ende des Gottesdienstes, Herr, lasse leuchten dein Angesicht über uns. Hier leuchtet kein Angesicht mehr über den Menschen, über Jesus. Hier ist der Zorn Gottes, das gerechte Gericht Gottes über die Sünden der Welt. Denn ein gerechter Gott muss das Unrecht richten und so tut Gott das und Jesus Christus nimmt das Unrecht auf sich und leidet für uns. Der Gerechte für die Ungerechten. Damit er uns zu Gott führen konnte. Seht ihr, deswegen brauchen wir sein Werk. Was auch immer wir leiden hier auf Erden, es ist nichts im Vergleich zu dem, was uns erspart bleibt in der Ewigkeit, wenn wir zu Jesus kommen. Und lieber Nicht-Christ, und ich bin überzeugt davon, wir haben einige hier unter uns, weil wir jeden Sonntag einige unter uns haben. Schön, dass du hier bist. Danke, dass du noch zuhörst. Ich möchte dir sagen, ich hoffe, du weißt, dass du Jesus brauchst. Vielleicht bist du deshalb heute hier. Vielleicht bist du auch noch mitgekommen, weil du neugierig warst, vielleicht weil du der Taufe beiwohnen wolltest. Lass dir sagen, wir alle sind von Natur aus nicht so, wie wir sein sollten. Wir haben alle gegen Gott rebelliert. Wir ignorieren den Gott, der uns geschaffen hat, damit wir ihn verherrlichen. Wir denken und sagen und tun immer wieder Dinge, die gegen Gott und sein gutes Gebot sind. Und deswegen haben wir Gottes Gericht verdient, seine gerechte Strafe verdient. Es mag sein, dass du im Moment den Eindruck hast, ich brauche Gott nicht, mir geht's gut, bei mir passt alles. Und das mag sein. Und ich freue mich, wenn es dir gut geht. Aber lass dich warnen, eines Tages wird der, der gestorben ist und auferstanden ist, wiederkommen. Denn er ist aufgefahren zum Vater und wird von dort kommen, eines Tages zu richten. Und alle, die dann ihre Schuld nicht zu ihm gebracht haben, sodass er sie auf sich genommen hat, werden dann für ihre eigene Schuld zur Rechenschaft gezogen werden. Und die Bibel beschreibt diesen Tag und das, was dann geschieht, als eine Zeit des Heulens und Zähneklapperns, des ewigen Gerichts, des ewigen Todes. Wir als Christen sind hier, weil wir dir von Herzen wünschen, dass du dieses Leid nicht erleben musst. Und deswegen rufen wir dir zu, lass dich versöhnen mit Gott. Komm zu Jesus. Lerne ihn besser kennen. Lerne ihn kennen als den, der dir deine Sündenlast nimmt, bei dem du Annahme und Liebe findest und der dich sicher durch dieses Leben führen will bis hin zur Herrlichkeit. Und ja, es kann sein, dass es dich etwas kosten wird, ihm nachzufolgen, aber lass dir versichern, es lohnt sich. Wenn du mehr darüber erfahren willst, dann komm zum Christsein-Entdecken-Kurs. Ich wurde vorhin schon so eingeladen. Wir haben diese Postkarten auch unten liegen, vielleicht auch da vorne am Ausgang noch liegen. Nimm dir eine mit, komm am Dienstag dazu. Wenn du nicht weißt, wie du dich anmelden kannst, hier hinten steht es drauf. Oder komm einfach so, Dienstag 19 Uhr, hier in der Gemeinde. Es ist uns ein Herzensanliegen, dass du diese Rettung findest. Rettung vor dem ewigen Heil. Das ist also der zweite Punkt, den wir bedenken sollten. Wir sollten bereit sein, in der Nachfolge Jesu zu leiden, weil das Leid, was wir da erfahren, so viel weniger ist, so vergleichsweise gering und kurz ist im Vergleich zu dem, was uns erwarten würde, wenn wir ihm nicht nachfolgen. In der Erwartung, dass wir dann irgendwie ein bisschen Leid hier auf Erden aus dem Weg gehen können. Die Rechnung geht nicht auf. Deswegen folge ihm nach. Und ich glaube, wir kennen das. Nicht? Manchmal müssen wir Wege gehen, die wir niemals gehen würden, um etwas zu erlangen, was wir unbedingt brauchen. Wer gestern die Nachrichten gesehen hat, der hat Bilder davon gesehen, wie wer würde bei einem Unwetter aus seinem Dachfenster klettern und sich aufs Dach stellen. Also ich mache meine Fenster zu und halte mich im Haus auf. Aber wir haben gestern Bilder gesehen von Häusern, die so geflutet waren, dass Menschen auf ihre Dächer gestiegen sind, vielleicht manche mit Höhenangst, und mit Hubschraubern gerettet wurden aus dem Hochwasser, hier gar nicht weit weg von hier. Und so sind wir manchmal bereit, Dinge zu tun, die an und für sich erstmal leidvoll und nicht sinnvoll erscheinen, die aber doch notwendig sind, um eine größere Rettung zu bekommen. Oder stell dir vor, du würdest hier bei diesem Unwetter, weil dir jemand den Tipp gibt, eine Holzkiste bauen, und dann da reingehen und dann ein paar Wochen oder Monate drin bleiben. Wer würde sowas tun? Nun, Noah hat es getan. Und davon wollen wir in unserem dritten Punkt, darüber wollen wir im dritten Punkt nachdenken. Wir wollen das Vorbild Noahs bedenken. Denn darauf hinweist uns der Text nun in den Versen 19 und 20. Und tatsächlich geht es hier vor allem um Jesus. Über ihn lesen wir hier in Vers 19. In ihm, im Geist, ist er, Jesus, auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott harrte und Geduld hatte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Okay, gib zu, diese Verse sind erst einmal ein bisschen verwirrend. Da gibt es eine ganze Menge Fragen, die man erst einmal an den Text stellen könnte. Wann ist Christus im Geist zu den Geistern im Gefängnis gegangen, um ihnen etwas zu predigen? Waren diese Geister damals schon im Gefängnis oder sind sie jetzt im Gefängnis? Was hat das alles mit Noah und mit der Arche und mit der Flut zu tun und was hat das mit uns zu tun? Nun, dieser Text klingt im ersten Moment schwierig, aber ich glaube, er ist gar nicht so kompliziert. Wenn es hier heißt, in ihm, also im Geist, ist er, Christus, auch hingegangen und hat gepredigt, dann ist klar, so, Jesus Christus hat einst, oder der Christus hat einst im Geist gepredigt. Tatsächlich haben wir im 1. Petrusbrief schon eine andere Stelle, in der wir genau das Gleiche lesen, nämlich, dass der Christus im Geist schon etwas verkündigt hat. In Kapitel 1, wenn ihr die Bibel aufgeschlagen vor euch habt, könnt ihr damit reinschauen, oder sonst hört mir zu. Da wird beschrieben am Anfang, wie Gott uns eine Seligkeit verheißen hat, die wir eines Tages empfangen werden. Und dann heißt es, nach der Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist. Und haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat. Der Geist Christi bezeugt hat die Leiden, die über Christus kommen sollten und die Herrlichkeit danach. Also so wie der Geist Christi schon zur Zeit der Propheten den Propheten Dinge offenbart hat und ihnen Dinge bezeugt hat, so hat der Geist Christi eben auch zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, wie es hier heißt, schon einen Zeugendienst getan. Er hat gepredigt, heißt es hier. Wahrscheinlich ähnlich wie bei den Propheten, dass der Geist Christi, der in den Propheten war, auch in Noah war und so der Geist Christi durch Noah gepredigt hat. Noah wird nämlich von Petrus später genannt, ein Prediger der Gerechtigkeit. Noah hatte von Gott den Auftrag bekommen, eine Holzkiste, eine Arche zu bauen, ein großes Boot. Und dort sollten sie hineingehen, weil Gott die Welt richten würde. Und durch dieses Gericht würde die ganze Welt zu einem Ende kommen, würde letztendlich weggeschwemmt werden. Alles Leben wäre weg, außer die, die in die Arche gehen. Und Noah hat den Menschen gesagt, kommt mit mir in die Arche. Aber die Menschen wollten ihn nicht hören. Sie haben ihn verspottet. Wie kann man sowas bauen? So eine Holzkiste. Wie kann man das nur tun? Wie kann man denken, dass Gott die Welt richten wird? Was für ein absurder Gedanke. Und aber das Gericht kam. Die Menschen, die Noah gepredigt hat, sind bis auf einige wenige, nämlich 7 Familienmitglieder von Noah, deswegen wurden 8 am Ende gerettet, sind in der Flut zu Tode gekommen. Sie sind heute die Geister im Gefängnis. Die warten auf den Tag des letzten Gerichts. Dann werden sie für alle Zeit verurteilt werden. Das ist also das, wovon Petrus hier schreibt. Aber was hat das jetzt mit uns zu tun? Wie soll uns das heute ermutigen, Jesus geduldig nachzufolgen, auch wenn es schwer wird? Nun, ich denke, es ist gut für uns, das Vorbild Noahs ein bisschen genauer zu betrachten und diesem Vorbild zu folgen. Nicht so wie einst Noah leben auch wir mitten in einer Welt des Unglaubens, einer Welt voller Sünde, einer Welt voller Leiden, einer Welt, über die Gott sich nicht freut, weil da so vieles gottlos ist. Und Gott hat angekündigt, dass er auch diese Welt eines Tages richten wird. So wie Noah verspottet wurde dafür, dass er auf Gott vertraute und die Arche baute, so müssen auch wir damit rechnen, dass wir um unseres Glaubens willen Hohn und Spott ernten. Auch unser Glaube erscheint der Welt absurd. Das erleben wir immer wieder. Bezeuge mal deutlich, was du glaubst. Die Menschen werden dir sagen, wie kann man sowas noch glauben im 21. Jahrhundert? Dass Jesus auf dem Wasser gegangen ist, dass er von einer Jungfrau geboren wurde, dass er von den Toten auferstanden ist. Die Leute werden dich verspotten. Wir sagen, es ist ja, wenn es dir irgendwie hilft, okay. So wurde Noah verspottet. Okay, wenn du meinst, dieses Boot kann dir irgendwie helfen. Aber seht ihr, so wie einst Noah letztendlich erleben durfte, dass nur weil er Gott vertraut hat und getan hat, was Gott ihm gesagt hatte, er gerettet wurde, so dürfen wir wissen, dass wenn wir vertrauen, was Gott uns sagt, auch wir gerettet werden am Tag des Gerichts. Ihr lieben Täuflinge, Frank und Matthias, es mag also gut sein, dass eure Mitmenschen euch verspotten werden für euren Glauben an Jesus, für euer Zeugnis. Ich möchte euch aber Mut machen, so wie Noah ein Prediger der Gerechtigkeit war, dass auch ihr genug Liebe für die Verlorenen habt, dass ihr nicht schweigt, sondern dass ihr redet, wo immer Gott euch die Gelegenheit dazu gibt, damit auch eure Freunde, eure Mitmenschen noch diese Rettung finden können. Das ist für uns alle, es ist gut möglich, dass die Zeiten sich ändern und wir nicht nur Hohn und Spott erfahren, sondern tatsächlich handfeste Verfolgung. Aber sei es wie es sei, lasst euch durch nichts beirren. Lasst uns an Christus festhalten. Er ist der, der retten kann. So wie einst Noah in der Arche gerettet wurde. In Vers 21, und damit kommen wir zum letzten Punkt, sehen wir nun, dass die Rettung Noahs und seiner Familienmitglieder in der Arche einen Bezug haben zu der Taufe, die wir nun hier heute auch erleben werden. Ich lese uns das in Vers 21. Da heißt es, ich muss die richtige Seite aufschlagen. Das ist ein Vorbild, also Noah und die Arche, das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Welcher ist zur Rechten Gottes aufgefahren gen Himmel? Und es sind ihm untertan die Engel und die Gewaltigen und die Mächte. Wir sehen hier also, der Bericht von Noah und der Arche und der Flut ist viel mehr als einfach nur irgendwie so eine Episode aus einer längst vergangenen Zeit. Nein, dieser Bericht ist das, was so viele Dinge im Alten Testament sind. Es ist die Verkündigung einer Botschaft in bildhafter Form, damit uns eine tiefere geistliche Wahrheit vor Augen geführt wird. In gewisser Weise sehen wir im Alten Testament immer wieder, wie Gott mit drastischen Farben und großen Pinselstrichen Bilder malt von viel größeren geistlichen Wahrheiten. Das heißt, der Bericht von Noah, der Arche und der Flut ist ein historisch wahrer Bericht, daran lässt die Bibel keinen Zweifel. Aber er ist vor allem ein Hinweisschild auf eine größere geistliche Wahrheit. Ihr, liebe Täuflinge, wenn ihr gleich getauft werdet, dann werdet ihr etwas erleben, das so ähnlich sein wird, wie das, was Noah in der Arche erlebt hat. Ihr geht im bildhaften Sinne in die Arche, um so vor dem kommenden Gericht gerettet zu werden. Was euch dabei rettet, ist nicht die Wassertaufe. Das macht Petrus deutlich, auch wenn das im ersten Moment ein bisschen anders klingt, wenn er nämlich dann sagt, denn in ihr, in der Taufe, wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Was also rettet, ist nicht der Akt der Taufe selbst, nicht das Wasser, sondern das, was durch die Taufe zum Ausdruck kommt. Das ist übrigens auch ein Grund dafür, warum wir davon überzeugt sind, dass die Bibel die Taufe auf das Bekenntnis des Glaubens hinlehrt. Denn die Taufe, von der wir hier lesen, ist ein Appell, wie es hier heißt. Ein Gott bitten, ein Gott anrufen. Der Täufling ist aktiv in der Taufe. Er ruft Gott an, er bittet Gott um ein gutes Gewissen, heißt es hier. Das heißt, der Täufling sagt, ich weiß, ich bin Sünder, ich weiß, ich brauche die Reinwaschung von meiner Schuld. Ich weiß, ich habe den Tod verdient. Ich identifiziere mich ganz mit Christus. Und so wie Christus gestorben ist, so will ich mit ihm bildhaft auch sterben. Im Vertrauen darauf, dass wenn ich mit ihm sterbe, wenn ich ihm meine Schuld bekenne, wenn ich reingewaschen werde von meiner Schuld im Wasser der Taufe, sinnbildlich, ich, so wie er den Tod überwunden hat, auch ich den Tod überwinden werde. Die Taufe ist ein Bekenntnisakt. Matthias fragt, ihr bekennt gleich etwas. Ihr habt hier schon mit euren Worten bekannt und gleich werdet ihr sinnbildlich, symbolisch durch den Akt etwas bekennen. Ihr werdet damit bekennen, dass ihr einen Zufluchtsort gefunden habt, der euch sicher sein lässt für alle Ewigkeit. Die Arche war ein Zufluchtsort, in den Noah und seine Familie einst einstieg. Sie gingen in die Arche hinein und dann kam die Flut und sie durften weiterleben. Inmitten des Unwetters, bis der Sturm vorbei war, der Regen aufhörte und das Land wieder trocken war und dann konnten sie aussteigen. Das Problem war, Noah hatte immer noch sein sündiges Herz und es ging danach nicht viel besser weiter. Das traurige im Bericht von Noah und der Flut ist tatsächlich, dass vor der Flut und nach der Flut das gleiche Statement steht, dass das Trachten, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens böse ist von Jugend auf. Und dann starb Noah. Aber das war nur ein Bild und die wahre Rettung, die wir nicht in der Arche finden, sondern in Jesus Christus, in die wir fliehen durch den Glauben, diese Rettung bringt uns sicher wirklich bis ans letzte Ziel. Denn in Jesus Christus finden wir eine Veränderung unseres Herzens. Jesus Christus bringt uns nicht nur durch eine kurze Zeit der Flut, sondern er bringt uns sicher durch dieses ganze Leben bis hin zur Ewigkeit. Das ist die feste Zusage. In ihm sind wir geborgen. Und in ihm sind wir geborgen, weil er der Allmächtige ist, weil er alles in seiner Hand hält, weil es nichts gibt, was ihn überrascht, weil selbst die Leiden dieser Welt nicht außerhalb seiner Kontrolle ist. Es heißt hier am Ende unseres Textes, er ist zur Rechten Gottes aufgefahren gen Himmel und es ist ihm untertan. Es sind ihm untertan, die Engel und die Gewaltigen und die Mächte. Bei ihm sind wir sicher und geborgen. Ihr Lieben, wen oder was sollten wir fürchten? Wen oder was sollten wir fürchten in dieser Welt? Wenn wir doch zu dem gehören, der über allem steht und über allem regiert. Also lieber Christ, vielleicht gehst du gerade durch Stürme des Lebens. Und dann lass dir zusprechen. Der Herr aller Herren steht dir bei. Inmitten aller Nöte und Leiden. Und er wird dich auch am Tag des Gerichts bewahren, sodass du dann in alle Ewigkeit seine Herrlichkeit erleben kannst. Ich habe um das Bild nochmal gebrauchen. In gewisser Weise sind alle, die sich zu Jesus Christus bekannt haben, die auf seinen Namen hingetauft sind, wir sitzen in der Arche. Wir sitzen drin, mittendrin, gerade jetzt. Im Moment merkt man es nicht mehr so. Gestern vielleicht noch ein bisschen mehr. Da kommen die Stürme und da prasselt der Regen dagegen. Wir hatten gestern Abend Hauskreis unter einem Dach schräge Fenster. Eine sehr gute Illustration dafür. Es trommelte richtig dagegen. Das Boot mag ganz schön schaukeln und wir machen uns Sorgen, was wird werden. Aber lass dir zusprechen. Deine Arche hält. Christus hält dich fest, er bringt dich sicher durch. Und dann kommt der Tag, an dem der Himmel aufreißt und die Sonne wieder scheint und wir am sicheren Ufer angekommen sind. Und dann wird Herrlichkeit sein für alle Ewigkeit. Das ist der Zuspruch, den der Herr uns gibt. Das ist das, was wir mit der Taufe verkündigen. Wir vertrauen darauf, dass nach dem Sterben, nach dem Tod, nach dem Ertränktsein im Wasser die Auferstehung und das ewige Leben kommt. Also wir haben gesehen, der Weg des Glaubens kann ein Weg sein durch Leiden. Aber wir haben vor allem gesehen, nach dem Leiden kommt Herrlichkeit, Rettung, ewiges Leben. Ewige Freude. Und so hoffe ich, dass wir alle sagen können, es lohnt sich. Wenn du heute hier bist und dir noch nicht sicher bist, ob es sich wirklich lohnt, zu Jesus zu kommen, dann komm mit uns ins Gespräch. Wenn du hier bist und in deiner Nachfolge lau geworden bist, weil du Widerstand erlebt hast und gedacht hast, vielleicht kann ich irgendwie so einen Halbweg finden, lass dir sagen, das macht keinen Sinn. Kehr um und geh radikal Jesus nach, egal was es kostet. Nur durch ihn kommen wir ans Ziel. Lasst uns diesen Weg gehen, bis hin zur Ewigkeit. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass du uns durch dein Wort rufst, hinein in die Nachfolge unseres Herrn Jesus Christus. Danke, dass wir ihm folgen dürfen, Schritt für Schritt. Und danke, dass er uns vorausgegangen ist, ja, dass er für uns den Weg ans Kreuz gegangen ist. Dass er das größte Leid auf sich genommen hat, sodass dieser Zeit Leiden, die wir noch ertragen müssen, nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit danach. Ja, so stärke Matthias und Frank für den Weg ihrer Nachfolge, den sie gleich symbolisch beginnen. Danke, dass sie schon auf dem Weg sind und stärke uns alle, die wir dir nachfolgen, sodass wir dir entschieden und voller Zuversicht nachfolgen, in guten und gerade auch in schweren Zeiten. Herr, und wir wollen beten für die unter uns, die dich noch nicht wirklich ergriffen haben im Glauben. Herr, hilf ihnen zu erkennen, wie sehr sie dich brauchen und dass nur du, Herr Jesus, sie zu Gott führen kannst. Und so bringen wir dir all diese Anliegen und beten sie in Jesu Namen. Amen.